Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Oktober 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst eine ganz wichtige und ja, vor allem erfreuliche Nachricht. Der Mario und Ursina haben geheiratet am letzten Freitag. Beide kenne ich relativ gut. Die tun sich sehr, sehr viel Verdienst erwerben. Und die Schweiz und wer heiratet, sowieso heiraten, ist gut. Wir können das bestätigen. Gute Idee. Dominik und ich gratulieren ganz herzlich Mario und Ursina. Und wir hoffen auf eine lange Zeit zusammen und wir wünschen alles Gute. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Völlig etwas anderes. Beat Jans, unser Lieblingsbundesrat. Er hat einen Blick zu denken gegeben, einen Blick eine grosse Geschichte gemacht über Beat Jans gestern. Dominik, was sind deine Einzelheiten?
Ja, es ist eine grosse Geschichte. Wende in Beat Jans Migrationspolitik. Die Schweiz schiebt wieder schwerkriminelle Afghanen ab und man liest und man denkt, ja toll, der Beat Jans, der macht etwas. Weit unten im Artikel liest man dann plötzlich, es geht um zwei. Du hast es richtig gehört. Zwei schwerkriminelle Afghanen von insgesamt 15 hat man also in die Türkei geflogen und dort hat man geschaut, dass sie auch ins Flug in Richtung Kabul einsteigen, weil man hat sich aus Sicherheitsgründen nicht getraut, Polizisten mitzugeben in den Flug auf Kabul. Ganz gefährlich, oder? Und ja, das ist die grosse Wende von der Beat Jans seiner Asylpolitik, oder? Das ist doch grossartig. Jetzt ist alles wieder gut, Markus.
Absolut, aber es geht ja. Es geht ja. Beat Jans, es geht ja. Man kann noch viel mehr zurückschaffen, offensichtlich. Man hat immer gemeint, es sei unmöglich und es sei unmenschlich und so weiter. Ist gar nicht so schwierig. Gar nicht so schwierig. Einfach die Leute ins Flugzeug setzen und dann können sie zurückfliegen. Ist nicht so wahnsinnig schwierig. Und wenn man weiss, dass die Afghanen in der Schweiz, vor allem also die jungen, männlichen Afghanen, und das ist auch die Mehrheit von Leuten, die Asylbewerber sind, aus Afghanistan in der Schweiz, dass die auch noch dazu führen, dass sie sehr, sehr viel kriminelle Taten vollbringen. Von dem her muss man sagen, Beat Jans wahnsinnig gut. Zeigt natürlich auch wieder mal einmal, wie der Beat Jans von den Medien geschont wird. Ich meine, der Blick macht eine riesige Geschichte, wenn zwei Asylbewerber wieder zurückgewiesen. Ich meine, erstens ist eben, er zeigt auch ein bisschen, ist ja der Sonntagsblick, wie schizophren die sind. Sie wissen nämlich eigentlich, was ihre Leser gern würden hören. Ihre Leser sind eben konservativ, genau. Ihre Leser wären die SVP. Aber der Sonntagsblick und auch der Blick machen seit langer, langer Zeit eine Politik oder eine Publizistik, die meistens nicht auf der Linie ist von ihren Lesern. Und wenn man sich dann wundert, dass sie nicht mehr so viele Leser haben, hat es vielleicht mit dem zu tun, dass die Leser häufig eher beschimpft als informiert werden in diesen Zeitungen. Gut, gehen wir zu einem anderen.
Aber ja. Ich möchte noch erwähnen, es ist noch verrückt, weißt, dass er tut ja nur Kriminelle ausschaffen. Eigentlich, das, was die Leser hören, ist, dass die zurückgeschafft werden, die müssen gehen. Und das sind viel mehr, oder? Das sind, insgesamt sind das 43.000. Und er tut zwei zurückgeschaffen. Und dass der Blick meint, dass wir darauf hineingehen und da wirklich die Wende von der Beat Jans in Asylpolitik sind, das finde ich auch, das finde ich wahnsinnig arrogant. Dort trifft sich wahrscheinlich der Blick und der Beat Jans ein Stück weit, weil die grosse Wende ist das natürlich nicht. Die grosse Wende wäre, wenn er würde gewisse Parlamentsentscheide umsetzen, zum Beispiel zum Familiennachzug oder so. Und wo die Leute hin sind, die schwerkriminellen Afghanistan, was die gemacht haben, haben wir alles nicht erfahren im Artikel, oder? Datenschutz, sagt der Staatssekretär für Migration. Das finde ich schon noch verrückt. Und wie man uns das dann verkaufen will, ich habe einfach das Gefühl, bei dem Beat Jans, es geht Schritt für Schritt richtig Abgrund, so wenn das weitergeht.
Ja, und das Interessante ist auch die Frage, inwiefern ist die Geschichte sowieso aus dem Departement
ganz
überhaupt geliefert worden. Ziemlich sicher ist das so, weil irgendein ganz schlauer Kommunikationschef, das ist Oliver Washington, hat das Gefühl gehabt, ha, jetzt sind wir ganz raffiniert, wir tun genau. Wieder füttern mit guten Nachrichten. Und das zeigt ja, wie pervers die eigentlich denken. Ich meine, wieso machen die denn nicht einfach die Politik? Wenn ihr das Gefühl habt, dass das populär ist, wenn ihr das Gefühl habt, das hätte der Sonntagsblick gern. Ja, wieso machen die denn nicht einfach die Politik? Und nicht einfach zwei Leute ausschaffen, sondern 43.000 ausschaffen, wo alle vorläufig aufgenommen, das heisst, sie haben kein Asylrecht, sie haben keinen Grund, sie sind nicht politisch verfolgt. Und ich betone es noch einmal, Jeder, der den Asylprozess durchgemacht hat in der Schweiz und nachher abgewiesen wird, hat alle Chancen gehabt, zum Einspruch zu erheben. Alle linken Anwälte von dem Land haben sich um ihn gekümmert, haben alles gemacht auf Kosten von uns Steuerzahlern, dass er kann bleiben. Und wenn er dann trotzdem nicht kann bleiben, obwohl in dem Bundesamt, wo das auch noch überprüfen muss, alles Leute sind, die eigentlich gerne die Leute behalten würden, dann kann man davon ausgehen, die sind wirklich, 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 wirklich nicht verfolgt. Man kann sie ausschaffen und deshalb wäre es eigentlich auch gut, der Kommunikationschef würde eher dafür sorgen, dass die Politik ändert, als aus einer Mucke einen Elefant aufzublasen, wo er weiss, dass die Leute das offensichtlich gern hätten. Und eigentlich ist ja das der Sinn von der Demokratie, dass Politiker das machen, was die Leute eigentlich wollen. Vielleicht ist das in dem Departement nicht mehr so bekannt, aber es ist so. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Kurt Eschbacher, einer von den ganz grossen Moderatoren von diesem Land, lang, lang beim Schweizer Fernsehen, eine Sendung nach der anderen, sehr erfolgreich moderiert. Jetzt ist er ins Gespräch gekommen, weil er, meiner Meinung nach natürlich völlig zu Recht, sich für die Kompass-Initiative einsetzt. Und gestern hat er ein langes Interview gegeben, der Sonntagszeitung, ein bemerkenswertes Interview. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, ist interessant, weil er einerseits klar zum Ausdruck gibt, wie viel er versteht von der Materie. Also der Mann ist auch wenn er pensioniert ist, der Mann ist wirklich einer, der draus kommt. Er hat das Zeug gelesen, das man muss lesen, wenn man sich da gegen den Rahmenvertrag oder die Rahmenverträge engagiert. Und das war ja ein Vorwurf gewesen, wo so die Europhilen im Land hatten, dass da die Promis, die da die Kompass-Initiativen unterstützen, dass die ja sowieso vor allem keine Ahnung haben, natürlich viel weniger als alle die gut informierten Journalisten, die es da dazu gibt. Und er reagiert auf eine gute Art darauf, eben er beweist, dass er es gelesen hat und er sagt, die Arroganz der Politiker stört mich. Ja, die stört mich auch, weil gerade bei diesem Thema viele von diesen Europhilen das Gefühl haben, nur sie hätten verstanden, um was es bei diesen Rahmenverträgen geht.
Genau, und dann wird ja eigentlich in der Sonntagszeitung, und ich betone eben, es ist ein gutes Interview von der Bettina Weber, sowieso einer von der besten Journalistinnen von diesem Land. Aber sie tut dann auch irgendwann mal sagen, ja, das sei so komplex. Und das ist eben nicht komplex. Das ist ja der Witz. Das Rahmenabkommen 2.0 ist überhaupt nicht komplex. Aber die Europhilen tun immer so, als wäre es wirklich Rocket Science. Und warum? Damit sie selber können das ganz untereinander aushandeln und entscheiden. Und wir alle, die zu dumm sind für das Rahmenabkommen, gar nichts sagen, weil wir uns nicht getrauen. Und beim Kurt Eschbacher muss man sagen, das ist wirklich der Klassiker jetzt, oder? Ein Bernhard Russi, der Dieter Meier, ein Kurt Eschbacher, die haben sich jetzt alle müssen anhören, was für Idioten sie sind, wie sie jetzt politisch das Falsche vertreten. Ich habe es auch herzlich gefunden, wie alle Zeitungen geschaut haben, dass sie sie möglichst unvorteilhaft können zitieren. Genau. Ich bin total überzeugt, dass man die Leute verwünscht hat, dass man Bernhard Russi hat sich, glaube ich, noch nie politisch geäussert und dass er nachher im Gespräch mit einem Journalist Sachen sagt, die man dann so kann zitieren kann, dass man das Gefühl hat, der ist nicht ganz Bacher, der kommt aus Uri und hat von nichts eine Ahnung, zeigt ja auch die unglaubliche Arroganz von ein paar Journalisten, das eint dann, aber es zeigt auch, wie einfach nicht mit Argument gekämpft wird, oder? Es wird nicht gesagt, das Rahmenabkommen ist eben sehr gut und der Bernhard Russi irrt sich. Nein, man sagt ihm, schauen Sie, Sie sind jetzt dumm für das, gehen Sie wieder Skifahren, das ist gut. Oder eben Kurt Eschbacher, auch die arrogante Haltung, ja, der ist ja einfach gut für Gespürschmi-Sendungen, der hat doch sicher keine Ahnung, obwohl er ökonomisch, also meine Kurt Eschbacher, dem muss man nichts erklären, was Wirtschaftspolitik betrifft. Nein, ein sehr gutes Interview, muss ein sehr loben, der Kurt Eschbacher, weil nicht nur zum Rahmenabkommen, sondern auch sonst sagt er sehr viel wirklich weise Sachen. Er ist, wenn es mir recht ist, 76, gell? Mhm, und so.
Genau.
Also, du merkst auch, das ist ein alter Mann, der viel erlebt hat und uns etwas zu sagen hat. Also von dem her ein sehr, sehr lesenswertes Interview. Wenn ihr es nicht gelesen habt, lesen es nach. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema. Ja, was soll man da sagen? Das ist unser eigentlich uns zustehender Kanton, nämlich das Vorarlberg. Das Vorarlberg hat ja nach dem Ersten Weltkrieg, ihr wisst es vielleicht, hat eigentlich unbedingt wollen sich anschliessen der Schweiz. Meiner Meinung nach eine gute Idee. Die Schweizer haben damals ihre seltene Klugheit gesagt, nein, wir wollen euch nicht.
Protestanten.
Sie haben gesagt, wie es Katholiken sind, das genau. Verstehe ich. Und Schweizer, wie es deutschsprachig sind, das verstehe ich nicht. Nein, ich verstehe beides nicht. Es ist auf eine Art eigentlich ja pedantisch gewesen. Andererseits muss man schon auch wieder sagen, es ist typisch für die Schweiz. Es ist, glaube die Schweiz das einzige Land auf dieser Welt, wo kein Gebiet wird annektieren oder wird erobern, sondern wo sogar den Leuten, die sagen, wir wollen freiwillig kommen, sagen, nein, es tut uns leid, wir wollen euch nicht. Was ist passiert im Vorarlberg?
Ja, sie hatten Wahlen gehabt im Ländle und es ist einfach, weil das Resultat so extrem ist, müssen wir das schnell schon noch behandeln, finde ich. Die ÖVP, das ist eine Art Volkspartei, die grosse alte christdemokratische Partei, bleibt stärkste Partei im Ländle mit gut 38%, hat 5,5% verloren. Die FPÖ verdoppelt ihren Wähleranteil von 14% auf 28%. Musst du dir mal vorstellen, das gibt zusammen irgendwie 2/3, wo schwarz und blau sind. Die Grünen verlieren ein Drittel von ihren Stimmen, landen noch mit 12,5. Die SPÖ ist schon länger im Ländle, im Jammertal, sind schon unter 10% gewesen, bleiben unter 10%, verlieren nochmal 0,4. Und dann gibt es die Neost-Partei, das sind die Grünliberalen, die sind bei 9% gelandet. Aber es ist einfach verrückt, wie man dort sieht, wie die traditionelle Linke und auch die Grünen komplett abgewirtschaftet haben. Bis jetzt hat im Ländle eine schwarz-grüne Landesregierung regiert. Das wäre, glaube ich, knapp möglich. Aber die Grünen sind so verhasst, habe ich mir von einer guten Quelle sagen, dass eigentlich jetzt schwarz-blau kommt, was auch natürlich ist. Das sind die beiden, mittlerweile beide grossen Parteien, die mit grossem Abstand gewonnen haben. Muss ich vorstellen, die Freiheitlichen haben 28%, das ist mehr als doppelt so viel wie die drittplatzierten Grünen.
Genau, und es ist einfach wie das gleiche Beispiel, das wir ja schon besprochen haben bei Ostdeutschland.
Genau.
Eigentlich haben die Bürgerlichen, und wir reden jetzt einfach mal von den Wählern, und man kann einfach sagen, die Wähler, die auch FPÖ wählen im Vorarlberg, sind Bürgerliche, sind Konservative. Natürlich gibt es bei der FPÖ ein paar trübe Tassen und so weiter, die kann man aber auch aussortieren, wenn man will, oder sollte man vielleicht auch aussortieren, aber das ist nicht der Punkt. Der Wähler hat gesprochen. Und wenn man sieht, wie der Wähler heute denkt, dann ist es einfach so, er will die grüne, linke Mehrheitspolitik und Mehrheitspolitik in den Eliten. Auch in der Schweiz gilt das. Will er nicht? Er will es nicht. Er sagt es mit 2/3, sagen Vorarlberger, wir wollen das nicht. Und die Österreicher sagen es eigentlich auch. Die Deutschen sagen es wahrscheinlich auch. Die Franzosen sagen es, die Schweizer sagen es. Aber die Elite will nicht. Die Elite macht weiterhin einfach eine linkere Politik, als das Volk selber will. Und das Vorarlberg ist da ein gutes Beispiel. Was ich auch noch interessant finde oder typisch finde, ist einfach auch wieder die Reaktion der Medien. Oder man muss sich mal vorstellen, die Grünen hätte jetzt also während von 14% auf 28% gekommen. Was wäre da los in unseren Medien? Da gäbe es überall Freudentänze, da gäbe es einen Triumph, da gäbe es eine Arena extra nur zum Thema «Die Grünen räumen ab im Vorarlberg». Ist jetzt ein bisschen übertrieben, die Arena kümmert sich gleich leider noch nicht ums Vorarlberg, weil die dummen Sieger haben damals Vorarlberg nicht wollen. Nein, es ist klar, was ich meine. Es ist offensichtlich. Es wäre ein riesen Thema. Jetzt tut man es lieber so klein laut tut man es jetzt ein bisschen, hat man nicht so gern. Aber eigentlich sind Zeichen klar in ganz Europa. Man will einen Politikwechsel. Und der Politikwechsel muss nach rechts gehen. Die Leute haben genug von einer Politik, die überall versagt hat und kein Problem lösen kann. Das ist der Hauptpunkt. Und wenn Demokratie einen Sinn hat, dann der, dass er zum Machtwechsel führt und zum Politikwechsel. Und das ist das, was die Eliten nicht so sehen wollen. Aber immerhin auch ein Beispiel, wo nämlich die Eliten seit langem irrt und sich immer wieder entziehen dieser Diskussion, ist Italien und Albanien. Giorgia heisst sie, gell? Meloni hat da einen wichtigen Schritt gemacht.
Ja, die Asylzentren in Albanien sind einsatzbereit. Du erinnerst dich, dort sollen Asylbewerber sozusagen sein, bis ihr Gesuch bereit und durchgeführt worden ist. Und erst dann, wenn sie dann Asyl überkommen, sollen wir sie in die EU reinlassen. Das ist eine Art Ruanda-System, wo die konservative Regierung in Großbritannien hat wollen einführen, es nie richtig geschafft hat. Die Italienerin Giorgia Meloni, die fängt jetzt damit an. Und ja, die Frage ist, was heisst denn da, ja, das sei umstritten in der EU? Ja, das mag natürlich sein, aber es gibt viele, auch linke Regierungen, zum Beispiel Dänemark, wo sich so Sachen, so ein Modell überlegt, dass man erst die Leute auf Europa wirklich reinholt, wenn sie auch das Recht haben, da zu bleiben.
Genau, weil wir eben herausgefunden haben, wir haben es vorher besprochen am Thema Afghanistan, oder? Das eigentlich vorläufig aufgenommen heisst eben heute für immer aufgenommen. Und heute ist es einfach so, und das gilt nicht nur für die Schweiz, es gilt eben für alle westeuropäischen Länder. Wenn du über die Grenze gekommen bist, kannst du eigentlich bleiben. Ob du jetzt wirklich politischer Flüchtling bist oder nicht, ob der Asylprozess nachher erweist, dass du gar keiner bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Du musst nur über Grenzen. Und deshalb wollen auch alle über Grenzen. Und deshalb ist das ein super Geschäft, unter anderem für die Mafia, wo es unglaubliches Geld macht, indem sie sehr viele Leute da reinschliessen, die überhaupt nichts zu tun haben mit Flucht und uns auch nicht wahnsinnig viel bringen. Meiner Meinung nach ist der Vorschlag seinerzeit von Boris Johnson ist ja der gekommen, das andere Modell leider gescheitert in Großbritannien, weil ein paar Leute in der Elite kalte Füße bekommen haben. In Italien funktioniert es jetzt anscheinend, meiner Meinung nach völlig richtig, man muss einfach die Leute davon abhalten, dass sie einfach einmal kommen aufs Geratewohl und im Wissen, dass sie natürlich nachher können bleiben in einem der reichsten Länder der Welt. Gut, wenn euch das alles immer noch den Schlaf raubt, und ich kann das verstehen, weil es gibt ein paar Sachen, die nicht gut laufen, aber grundsätzlich muss man ja gleich sagen, hey, es kommt alles gut, man merkt es ja, es gibt ein politisches Modern, es ändert sich etwas, man merkt es bei allen Wahlen, wir haben Vorarlberg erwähnt, überall merkt man, dass da ein Durchbruch ist. Aber wenn ihr immer noch einen schlechten Schlaf habt, dann hört ganz gut zu. Da ist eine wichtige Information für die Leute, die nicht gut schlafen können.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, natürlich auch für die Leute, die sonst auch gut können schlafen können, sondern die einfach vielleicht wollen, einfach mal einfach bequem schlafen. Es ist also nicht nur so, dass die armen Siechen, die nicht schlafen können, sich hier an Schlafwohl wenden, sondern einfach jeder, der eigentlich gerne im Bett ist. Und soviel ich weiss, sind das fast alle Menschen auf dieser Welt, außer vielleicht ein paar ganz wenige Asketen. Gut, in dem Sinn, nehmt das ernst. Gut, wir haben ein anderes Thema. Der Rainer Eichenberger, einer der originellsten, gescheitsten, besten, liberalste Ökonomen von der Schweiz, hat ein paar interessante Gedanken geäussert zu der Klimapolitik. Dominikum Babals.
Ja, die Links-Grünen sagen ja immer, das Klima werde vor allem von den Reichen kaputt gemacht. Und das stützt sich einfach darauf, dass reiche Menschen in der Regel mehr konsumieren. Und weil sie mehr konsumieren, ist auch der CO2-Ausstoß grösser. Der Rainer Eichenberger hat jetzt das genau angeschaut und er sagt, nein, das ist völlig falsch, weil die Rechnung, die übersieht etwas ganz Wichtiges, dass nämlich die Reichen mit ihrem Geld, das sie entweder direkt in Firmen investiert haben oder auch wenn sie es auf dem Bankkonto haben und die Bank damit Kredit zahlt, damit tun sie gescheite Investitionen auch in Klimatechnologie finanzieren. Und zudem tun sie hohe Steuerzahlungen leisten, die ebenfalls Klimapolitik überhaupt möglich machen. Und darum sagt er, die Einkommensungleichheit, die ist eigentlich wichtig. Der Reichtum, der nützt allen, er nützt auch der Klimapolitik.
Ist eigentlich eines der grössten, muss ich ehrlich sagen, Phänomene, die es überhaupt gibt. Ich glaube, fast alle Leute wissen, dass es besser ist in einem Land zu leben, wo es viele Reiche hat. Also da bin ich ziemlich überzeugt, dass jeder weiss, es ist viel besser in der Schweiz zu leben, als, sagen wir, ich weiss auch nicht, in Kenia, wo es nicht so viele Leute gibt, die sehr reich sind.
Ja, darum kommen sie ja zu uns.
Genau, also das wissen eigentlich die Leute. Und trotzdem gibt es so eine Gruppe von Leuten, die immer wieder, und natürlich, man kann sie auch als Linke bezeichnen, immer wieder arbeiten, dass die Leute da unsicher werden. Und das Ressentiment, das es gibt von Leuten, die halt vielleicht ein bisschen weniger Erfolg haben oder ein bisschen weniger Geld haben oder das Gefühl haben, sie seien eigentlich viel gescheiter als die Reichen, die da offensichtlich mehr Erfolg haben als sie. Ja, wo es immer wieder schafft, solche Leute gegen die Reichen aufzusetzen. Und das ist eines der grossen Phänomene der Weltgeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, letztlich, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr die meisten Leute, und wenn man Umfragen anschaut, ist klar, wir wollen Wohlstand. Wir wollen einen guten Lebensstandard. Wir wollen irgendwo, dass unsere Kinder zu essen haben und können schlafen in einem sicheren Haus. Wir wollen gerne ein Auto, dass wir noch einmal einfahren können. Wir machen gerne Ferien. Ist doch gut! Und umso mehr Reiche, dass es in einem Land gibt, umso mehr kann man sicher sein, dass da der Wohlstand relativ gross ist und dass man dann auch kann Wohlstand ein bisschen, wir übertreiben es ja, kann umverteilen. Aber wie gesagt, Rainer Eichenberger, eine sehr interessante Kolumne. Könnt ihr das noch lesen, falls ihr Zeit habt. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, wo wieder ein bisschen, tut mir leid, mit dem Beat Jans zu tun hat. Der Beat Jans, der hat ein paar personalpolitische Aufgaben zu bewältigen und die gehen sehr zu reden in Bern. Um was geht's?
Ja, es ist schon länger bekannt, dass die Chefin vom Staatssekretariat für Migration, das ist die Staatssekretärin Christine Schraner-Burgener, dass sie ihren Job verlässt, und zwar bis Ende Jahr. Man ist auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Ihr wird nachher gesagt, dass sie Chefin werden vom UNHCR, das ist das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlingswesen. Das passt natürlich, also direkt vom SEM in die nächste UNO-Position. Christine Schraner-Burgener ist schon mal bei der UNO gewesen. Sie steht im Generalsekretariat von Herrn Gutierrez, wo sie wahnsinnig einen tollen Typ findet, wie sie mir mal erzählt hat. Dort ist sie für Burma oder heute muss man ja sagen Myanmar zuständig gewesen. Und sie hat geschwärmt von dem Antonio Gutierrez. Fast ein bisschen verliebt, habe ich das Gefühl, dass sie gewesen. Aber jetzt ist die Frage, wer wird dort Nachfolger? Und das ist sicher ein schwieriger Job, der zu vergeben ist. Das Gerücht ist eigentlich, dass das der Vincenzo Mascioli wird. Der ist Vizedirektor. Er ist auch sehr oft in der Kommissionssitzungen dort. Er hilft dort dem Beat Jans, wenn er Dossierkenntnis nicht langt, was gerüchteweise sehr oft der Fall ist. Und Frau Schraner-Burgener, die taucht fast nicht mehr auf. Die ist schon länger ein Lame Duck und eben muss sich jetzt auch kümmern, dass sie UNHCR-Chefin wird. Und das wäre etwas, was ein bisschen auf der Hand liegt. Andererseits, er ist halt wirklich auch sehr arrogant in diesen Sitzungen. Er tut Leute abputzen. Es gibt ein Protokoll, das kursiert, wie er der Gerhard Pfister und der Gregor Rutz, beides Nationalräte und seit langem mit dem Dossier eigentlich dahinter, wie er die abputzt im Sinn von, ihr kommt da sowieso nicht raus.
Gut, und das ist ja noch ironisch, weil wenn man so ein bisschen den Bildungsrucksack anschaut, von dem Herrn Mascioli, aber auch seine Berufslaufbahn, dann muss man sagen, ja, gibt nicht so viel Grund, dass er so wahnsinnig arrogant ist. Er ist ein Sekundarlehrer, Ausbildeter, viel Eins, wie auch viel Einer. Kann ich also sagen, als viel Einer, man weiss eigentlich nicht sehr viel über die Flüchtlingspolitik von der Welt, wenn man das studiert hat. Und Sekundarlehrer finde ich einen sehr schönen und wichtigen Beruf, aber hat jetzt auch nichts zu tun mit der Migrationspolitik von der Welt. Und vor allem, und das finde ich das wichtigere Argument, man kann ja immer dazulernen, aber das wichtigere Argument finde ich, wie er im Bund Karriere gemacht hat. Er ist als Referent zum Moritz Leuenberger gekommen, damals sozialdemokratischer Bundesrat und Vorsteher vom UVEC. Und wie die meisten Leute, die ihn besser kennen, wissen, ist der Moritz Leuenberger jemand gewesen, der wahnsinnig Wert gelegt hat auf seine Rede. Das ist ihm irrsinnig wichtig gewesen. Und der Vincenzo Mascioli, der ist zwar Sekundarlehrer gewesen, hat aber nachher vor allem als Lektor geschafft in Verlag und soviel ich weiss, in Diogenes Verlag, wo ja ein sehr guter, sehr renommierter Verlag ist. Und deshalb hat eigentlich der Moritz Leuenberger, das unterstelle ich, ihn wollen als Referenz, um seine Rede zu lektorieren. Das ist so ein bisschen die Vermutung, aber das ist eine gut abgestützte Vermutung, ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Für das ist er in den Bund gekommen, also nicht für Migrationspolitik, sondern für das Lektorat von diesen brillanten, glänzenden, gescheiden, wohlformulierten, bahnbrechenden, säkular wichtigen Reden von Moritz Leuenberger. Und dann ist er, wie das immer so ist, wie er natürlich auch wahrscheinlich SP ist oder SP nahestehend, ist er dann übernommen worden von der Simonetta Sommaruga, der Nachfolgerin von Moritz Leuenberger, auch sie, Sozialdemokratin selbstverständlich. Und dort ist er persönlicher Mitarbeiter geworden. Was ich mit dem allem will sagen ist, der Mann hat relativ lang gar nie müssen Leute führen oder viele Leute führen. Also in einem Verlag, da kommst du einfach ein Manuskript über und tust das lektorieren. Und wenn du reden musst von Moritz Leuenberger lektorieren, ist das auch ähnlich. Und wenn du bei dem Simonetta Sommaruga nachher als persönlicher Mitarbeiter, das ist eigentlich eine bessere Art von Berater tätig bist, musst du auch nicht führen. SEM ist eines der grossen Bundesämter von unserem Land, von der Bundesverwaltung. Und von dem her ist eigentlich schon das eigentlich unglaublich, dass jemand, der so wenig Führungserfahrung hat, natürlich zum Ruger hat und den irgendwann zum Vizedirektor gemacht, hätte das langsam können üben, hätte das können üben. Jetzt ist er noch Botschafter, das tönt noch besser. Aber letztlich, muss man jetzt ehrlich sagen, von seinem Bildungsrucksack her und von seiner Berufserfahrung völlig ungeeignet für das Amt. Ideologisch wollen wir jetzt gar nicht anfangen, dass er wahrscheinlich nicht zu denen gehört, die die 43'000 Afghanen zurückschaffen wollen. Das ist wahrscheinlich ziemlich leicht absehbar. Und ich sage es noch einmal, einfach, was Demokratie betrifft, die Leute wollen das. Die SP hat nicht 55% in diesem Land.
Ja, man muss einfach Gesetze umsetzen. Um das geht es, glaube ich. Oder? Das ist das Problem, das Dilemma, das ich höre im Parlament, dass viele Parlamentarier sagen, ja eigentlich, wir können ja nicht ständig noch mehr Motionen und so verabschieden. Wenn Sem und die Leute im Departement und eben das Staatssekretariat, wenn die ideologisch so drauf sind, dass sie es einfach nicht umsetzen. Also ich meine, das ist einfach das grosse Problem, wenn man nicht hört. Und dann ist eben das eine Fehlbesetzung. Am Schluss, der Mario Gattiker, der letzte Grosse, der Vorgänger von der Christine Schraner-Burgener, war ein anderes Kaliber gewesen. Der hat selbstverständlich sich auch für die Rechte der Flüchtlinge eingesetzt. Ich kann mich einmal an ein Mittagessen, bist du glaube ich auch gewesen, wo wir mal mit ihm erinnern, oder? Aber gleichzeitig hat er gesagt, das Gesetz ist, wie es ist. Wir setzen das um, wir setzen es auch mit einer gewissen Härte um. Und solange er das, die sagen wir, Äquivalenz können gewährleisten, solange hat die Asylpolitik auch mehr oder weniger funktioniert. Das ist auch während dieser Jahr 2015 gewesen, mit dem höheren Ansturm. Da hat man einigermaßen können damit rechnen, dass es auch umgesetzt wird, das Gesetz.
Genau, und der Mario Gattiker, da muss man auch sagen, das war einfach auch eine andere Kapazität gewesen. Der hat sehr, sehr lang in der Bundesverwaltung gearbeitet und hat sich lang mit dem Thema beschäftigt, lang auch in der Linie tätig, also immer auch geführt und so weiter, ist ja Jurist gewesen, das ist vielleicht auch nicht die bessere Ausbildung für das Thema als Sekundarlehrer vielleicht. Nimmt mich Wunder, ob der Bundesrat auf das eingeht, falls es überhaupt stimmt. Gell? Es ist jetzt immer noch, dass man redet davon, ob jetzt der Beat Jans wirklich N wird portieren, ich weiss es nicht. Dass jetzt das gerüchtmässig überall rauskommt, das hat damit zu tun, dass andere Departemente dort sicher Medien füttern mit dieser Information, weil sie wollen das verhindern. Weil er ist, wie du es gesagt hast, er ist vor allem bei den bürgerlichen Parteien sehr unbeliebt, weil im Umgang sehr, sehr schwer erträglich. Das ist der Punkt. Gut, das ist es gewesen. Dominik Feusi und Markus Somm. Bern einfach von dem 14. Oktober 2024. Könnt uns abonnieren, wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet. Würde uns sehr freuen auf nebelspalter.ch. Zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, gute Zeit. Bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit. Macht's gut.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.